Als wir mit den Brüdern so in der Vorbereitung für diese Stunde standen und miteinander auch gesprochen haben, wann es angemessen wäre, die nächsten Verordnungen zu feiern, so sind wir so übereingekommen, das heute an dem 18. September auch zu tun. Und so war aber auch der Gedanke, naja, eigentlich einen Tag davor ist ja die Hochzeit. Und ist es angemessen, dass man direkt nach einer Hochzeit die Verordnungen feiert? Es mag vielleicht eine berechtigte Frage auch sein. Und wisst ihr, es ist ja tatsächlich so, wir haben ja in dem verlesenen Schriftwort gelesen, dass wir würdig an den Verordnungen teilnehmen sollen. Und das hat ja für uns ja diese Konsequenz, dass wir uns persönlich erprüfen, wie wir vor Gott auch stehen. Und darum sind ja, ich sag mal, die Tage vor den Verordnungen eigentlich angefüllt mit diesem Gedanken, dass der Herr einfach unser Herz prüfen möchte, unsere Beweggründe, ob wir wirklich rein sind. Und das ist auch richtig so, meine Lieben. Aber die Frage ist, sollen wir diese Herzensprüfung nur auf die Tage vor den Verordnungen uns sozusagen aufsparen? Ich denke, jeder weiß es ganz genau, dass es ja nicht so ist. Dass wir wirklich in diesem ständigen, innigen Kontakt auch stehen sollen mit dem Heiland. Und wenn er uns aufmerksam macht auf eine Sache, die ihm nicht gefällt, dass wir sie auch sofort auch bereinigen und auch in Ordnung bringen. Und darum möchte ich uns einen kurzen Vers, der mich persönlich auch ermutigt hat in dieser Hinsicht, vorlesen aus Matthäus 25, Vers 10, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und da sagt da Jesus so: Während sie aber hingingen, das heißt die Törichten, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, sie gingen hinein, zu ihm hinein, zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und darum dieser Gedanke, dass wir immer bereit sein sollten. Immer bereit sein sollten, dass der Jesus uns abrufen kann oder dass er tatsächlich das zweite Mal auch hier kommen wird und dann auch das Endgericht auch halten wird. Und darum, meine Lieben, sollten wir immer bereit sein, Verordnungen auch zu halten. Und wir haben zu Eingang schon gesagt, es ist ein besonderer Tag. Und wisst ihr, manchmal hatte ich so das Gefühl, dass dieser Gedanke der Selbstprüfung, dass er irgendwie, wie soll ich sagen, ja, so schwer irgendwie auf uns liegt und wir kommen in gewisser Weise, ja, vielleicht so gebeugt hierher auch, aber diese freudige Stimmung, meine Lieben, die hat irgendwie gefehlt. Und das liegt mir so auf dem Herzen, meine Lieben, dass die Hochzeit des Lammes, wenn wir einmal bei dem Herrn sein werden, es ist lauter Freude, lauter Freude. Wir werden uns in alle Ewigkeit erinnern, was er an uns getan hat. Und er wird uns so viele Sachen noch erklären, die wir vielleicht bisher noch nicht verstanden haben. Aber wir werden uns freuen und wir werden dem Herrn danken, danken und noch einmal danken. Und das ist eigentlich der Gedanke, warum wir heute auch zusammengekommen sind. Es ist ein freudiger Anlass, es ist ein freudiges Ereignis, das aber sehr tiefe Wahrheiten in sich einschließt. Sehr tiefe Wahrheiten. Und da werden wir auf einen Gedanken jetzt zusammen auch eingehen. Nicht umsonst sagt Apostel Paulus, dass wir, wenn wir die Verordnungen feiern, dass wir seinen Tod gedenken sollen. Und mir ist es so groß geworden in der Vorbereitung aus 1. Korinther 11, der 23. Vers. Denn da heißt es so: Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, und jetzt dieser Gedanke, dass der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, da nahm er das Brot, und jetzt führt Apostel Paulus weiter aus, was alles die Verordnung auch einschließt. Aber dieser Gedanke, in der Nacht, da Jesus auch verraten wurde. Und meine Lieben, ich möchte heute Morgen mit der Hilfe des Herrn nicht auf die körperliche Leiden des Herrn Jesus eingehen, sondern auf ein inneres Leiden, was ihn ganz, ganz besonders beschäftigt hat. Und zwar, wir lesen es in Matthäus 26, die Verse 55 bis 56. Eben ein kleiner Ausschnitt dessen, was sich in dieser Nacht auch zugetragen hat. Da heißt es so: In jener Stunde sprach Jesus zu der Volksmenge: Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen. Täglich bin ich bei euch im Tempel gesessen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Und ich habe für heute Morgen den Gedanken überschrieben: allein gelassen. Dieser Auszug erschildert uns ja die Begebenheit, dass da Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war und wie er sich durchgerungen hat vor dem Vater und wie dann schon Judas kommt mit den Pharisäern und all den Helfern auch und wie sie ja mit Stöcken auch kommen und wie Judas ihn auch verraten hat. Und dann lesen wir diesen Gedanken: Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Und wir wollen uns heute Morgen mit diesem Inneren, wie soll ich es richtig sagen, nicht mit einem Gefühl, aber mit dieser Situation, mit einer inneren Situation des Herrn Jesus beschäftigen. Was hat es ihm ausgemacht, dass ihn alle verlassen haben? Und dann die große Frage: Was bedeutet dieser Gedanke eigentlich für uns persönlich? Vielleicht können wir auf die eine, die andere Situation in unserem Leben zurückschauen, wo wir irgendwie so auf andere Menschen gezielt haben, wo wir damit gerechnet haben, dass sie uns zur Seite stehen, dass sie uns unterstützen, unter die Arme greifen. Und wir mussten feststellen, dass wir alleine gelassen wurden. Ich glaube, dass das Leben sehr viele Facetten hat. Und das ist so eine Facette, die uns sehr bitter auf dem Herzen liegt. Sehr bitter. Wir sind nicht nur in der Lage oder in der Stimmung, dass es uns schwer ist. Sondern wisst ihr, wenn wir von anderen verlassen wurden, dann sind wir zutiefst in der Regel verletzt worden. Und wir lesen jetzt hier: Und alle Jünger haben ihn verlassen. Was gingen dem Herrn Jesus für Gedanken durch den Kopf? Wie hat er die Jünger doch 3 Jahre vorbereitet, ihnen so viele Dinge doch beigebracht? Wie hat er sie auf seine Leiden vorbereitet, sie angekündigt? Und sie haben es nicht so richtig vernehmen wollen. Und jetzt in dieser schwersten Stunde, wo er ja der Gebete, der Unterstützung seiner Jünger so bedurfte, haben sie ihn verlassen. Meine Lieben, jetzt wollen wir einige Personen der Bibel betrachten, denen es in einer sehr, sehr ähnlichen Weise ging. Ich möchte uns von Apostel Paulus lesen, und zwar in 2. Timotheus 4, ab dem 16. Vers. 2. Timotheus 4, ab Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Als ich diese Verse las, die haben mich wirklich sehr berührt. Apostel Paulus, der viel mit Menschen zu tun hatte, der das Evangelium verkündigt hat, der eine reiche Saat ausgestreut hat und sich viele auch zu dem Glauben gewandt haben, Kinder Gottes geworden sind. Und jetzt muss er feststellen, er sagt, bei seiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Und dann dieser Gedanke, es werde ihnen nicht angerechnet. Und wisst ihr, er ändert seinen Fokus, er ändert seinen Blick auf das, was Jesus für ihn getan hat. Und er setzt seine Hoffnung ganz allein auf Christus. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Dem Propheten Elia ging es doch auch einmal so, oder? Da lesen wir in 1. Könige 18, Vers 22. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten Baals aber sind 450 Mann. Ich bin alleine übrig geblieben. Er hat sich in einer Situation befunden, wo er alleine eine Aufgabe von Gott übertragen bekommen hat. Und wie gerne hätte er hier auch Unterstützung auch gehabt. Und er sagt, ich bin ganz, ganz alleine. Und als Bibelleser wissen wir, dass es ja nicht so war, tatsächlich. Ja? Es waren noch andere gewesen. Das lesen wir in dem 19. Kapitel, dann Vers 18. Da heißt es so, da sagt der Herr, ich aber habe in Israel 7000 übrig lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Aber meine Lieben, wir kommen in Situationen, wo wir persönlich unseren Mann und unsere Frau stehen müssen und wir haben dann das Gefühl, ich bin ganz alleine. Und es gibt niemand, der mich irgendwie unterstützen kann. Es gibt noch Kinder Gottes, vielleicht da oder dort, aber jetzt in dieser Situation kann mir keiner richtig helfen. Der König David, er hat eine etwas andere Erfahrung gemacht und er berichtet von ihr in dem Psalm 55. Er berichtet hier von Menschen, die mit ihm zusammen in das Haus Gottes gegangen sind, die zusammen mit ihm Gott gedient haben, und die sich von ihm dann später abgewandt haben. Da heißt es so, Psalm 55 ab dem 13. Vers, denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht, das könnte ich ertragen, nicht mein Hasser tut groß gegen mich, vor dem wollte ich mich verbergen, aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. Und trotzdem berichtet er von der Situation, dass dieser sein Freund und Vertrauter, er hat sich von ihm abgewandt. Und David hat sich ganz allein auch gefühlt. Jetzt wollen wir, meine Lieben, wieder zum Herrn Jesus zurückkehren. Denn dieser Vers, In 1. Korinther 11, Vers 23, er sagt uns ja noch ein bisschen mehr. Er sagte ja so, in der Nacht, da er verraten wurde. Wisst ihr, er wurde nicht nur alleine gelassen, sondern er wurde verraten. Und ich finde, das ist noch eine Stufe, wie man so sagt, höher. Eine Stufe weiter. Eine weitere Dimension, die sich uns öffnet. Nicht, dass Menschen einfach, wie soll ich sagen, zur Zeit uns nicht unterstützen können. Aber wir wissen, ja, es sind Kinder Gottes. Sie sind vielleicht an einem anderen Ort. Aber hier haben wir die Situation, dass der Herr Jesus verraten wurde. Und von wem wurde er verraten? Von seinen zwei Jüngern. Wir lesen zum einen von Judas, Lukas 22, Verse 47 und 48. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und der, welcher Judas hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Ein anderes Evangelium sagt, mein Freund. Wisst ihr, Judas war nicht ein Nachbar von Jesus gewesen. Es war nicht ein Arbeitskollege gewesen, wo man, ich sag mal, doch eine gewisse Beziehung hat, aber die doch von einer gewissen Ferne auch zeugt. Sondern Judas war einer der zwölf. Es war ein Jünger gewesen. Und sie haben doch gemeinsam die drei Jahre im Prinzip alles geteilt. Freud und Leid. Und jetzt kommt die Situation, wo wirklich die Menschen, die uns am nächsten sind, die uns so viel bedeuten, dass sie uns dann verraten. Ich weiß nicht, meine Lieben, ob wir schon in so einer Lage auch waren. Manchmal sind wir mit Menschen einerlei Meinung in gewissen, vielleicht irdischen Sachen und sind völlig überzeugt, mein Freund, mein Bekannter, meine Nächsten, sie sind genau meiner Meinung. Und wir vertreten vielleicht eine Meinung und dann irgendwie stellen wir fest, dass bei unserem Nächsten irgendwie sich die Meinung geändert hat und der Nächste denkt jetzt anders in dieser Sache. Wir fühlen uns dann auch irgendwie verraten. Ich bin doch für etwas eingestanden und jetzt verlässt er mich in gewisser Weise. Aber meine Lieben, diese Dimension hier, es ging nicht um irgendein irdisches Thema, nicht um irgendeine Ansicht, sondern es ging um die Rettung der Menschen. Um die große Mission des Herrn Jesus, dass er den Auftrag hatte, vom Himmel herunterzukommen, das Evangelium den Menschen zu predigen, sie zur Buße zu führen. Und jetzt verrät einer der Jünger sozusagen diese Rettungsmission. Er kommt zu dem Punkt, dass er sagt, weißt du, all das, was ich drei Jahre von dir gehört habe, das werfe ich jetzt einfach über Bord. Und meine Lieben, für was? Für das bisschen Geld? Es war aber noch ein anderer Jünger. Das war der Petrus gewesen. Und ich möchte diese Verse uns auch gerne vorlesen. Matthäus 26, ab dem 69. Vers. Matthäus 26, Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof. Und eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus dem Nazarener. Und er leugnete nochmals mit einem Schwur, ich kenne den Menschen nicht. Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Auch eine Situation, die sozusagen mit Ankündigung verlaufen ist. Da Jesus erwarnt den Petrus. Und wir haben jetzt eine ganz, ganz andere Situation wie bei Judas, dass er den Herrn Jesus verrät. Er hat sich auf die eigene Kraft verlassen. Und auf einmal, als es eng wurde und als die eigene Vorstellung sozusagen zusammengebrochen sind, hat er gemerkt, oh, die Nachfolge, es hat ja etwas auch mit Leiden, vielleicht mit Verfolgung zu tun, und da war er überhaupt nicht bereit. Und da hat er den Herrn Jesus auch verraten. Und meine Lieben, dieser Gedanke, allein gelassen. Wir haben so ein Vorrecht, heute zusammengekommen sein hier ins Haus Gottes, wie der Psalmist David gesagt, mit der Menge sind wir gekommen. Und für uns ist es vertraut, ja, wir haben eine Ortsgemeinde vor Ort, wir haben Geschwister, die wir kennen, das ist so völlig normal. Und wisst ihr, das ist einerseits auch Gott gewollt, auch biblisch, ja. Da, wo Menschen sich bekehren, zum Glauben kommen, dass sie Gemeinschaft suchen, dass sie sich stärken, ermutigen, einander auf Gebetshänden tragen. Und darum ist, glaube ich, dieser Gedanke allein gelassen, er ist in gewisser Weise für uns, wie soll ich sagen, schwer, in gewisser Weise befremdend. Aber ich möchte uns auch hier, wie soll ich sagen, möchte nicht sagen, die Illusion nehmen. Und doch kann sich uns dieser Gedanke so einschleichen. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam schaffen wir das schon. Aber wisst ihr, Gottes Wort sagt uns immer wieder, dass die wesentlichen Schritte in unserem Leben, das werden wir nicht mit der Menge machen, sondern das muss jeder ganz alleine für sich tun. Der Gedanke, kann sich ein Mensch einfach mit anderen bekehren oder dass ein anderer sich für mich bekehrt. Das funktioniert ja nicht. Der Psalmist David, er sagt im Psalm 49 schon, Vers 8, kann doch einen Bruder niemand erlösen oder ihn mit Gott versöhnen, denn es kostet zu viel, ihre Seele zu erlösen. Kann doch einen Bruder niemand erlösen. Keiner von uns kann den anderen irgendwie erlösen. Diesen Weg in die Nachfolge, den müssen wir persönlich gehen. Und ich möchte es so ganz bewusst sagen, den müssen wir alleine gehen. Es ist eine persönliche Entscheidung, wenn Gott uns in die Nachfolge ruft, dass wir uns dann nicht auf meinen Freund, auf meinen Bekannten, auf meine Frau, auf meine Kinder mich verlassen kann. Ja, wenn die sich bekehren, dann werde ich mich auch bekehren. Es geht darum, wenn Gott heute ruft, dann spricht er heute zu dir persönlich. Und dann gilt es, diesen Weg ganz alleine zu gehen, sich durchbeten und dann Heilsgewissheit zu bekommen. Das ist der Weg. Wenn wir weiterdenken und die Taufe ist ja in einer Woche vor uns, keiner kann sich für den anderen taufen lassen. Diesen Weg müssen wir ganz alleine für uns gehen. Und wenn wir, meine Lieben, wenn Gott uns so geschaffen hat als soziale Wesen, will ich so sagen, dass wir in Gemeinschaft leben sollen, dass wir uns ermutigen, stärken sollen, aber meine Lieben, unser Leben müssen wir wieder alleine leben. Das kann keiner für uns leben, weil der nächste Gedanke von allergrößter Bedeutung ist, wir werden uns einmal ganz alleine vor Gott verantworten. Ganz alleine. Da kann sich keiner für den anderen verantworten, sondern jeder für sich persönlich. Und darum kommen wir, meine Lieben, jetzt näher zu dem Gedanken der Verordnungen. Wenn wir jetzt die einzelnen Gedanken nochmal durchgehen werden, so geht es darum, meine Lieben, wie ist meine persönliche Stellung heute zu diesen biblischen Wahrheiten? Bin ich bereit, wirklich persönlich diesen Weg zu gehen, den Jesus uns vorgelebt hat und den diese tiefe biblischen Wahrheiten der Verordnungen auch symbolisieren? Und meine Lieben, wir kennen diesen Vers aus dem Propheten Jeremia. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Es ist so schön, wisst ihr, miteinander Gott zu dienen, miteinander den Weg zu gehen. Aber wir müssen zu dem Punkt innerlich kommen, schlussendlich muss ich alleine es machen. Alleine es machen, weil ich dafür ganz allein auch die Verantwortung tragen werde. Und darum, meine Lieben, ist diese tiefe Wahrheit, dass wir nicht auf Menschen vertrauen sollen, sondern unser Heil, unsere Erlösung ist ganz allein in Jesus Christus. Und wenn wir Nöte, wenn wir Sorgen haben, wenn wir uns bezüglich der Zukunft vielleicht Gedanken machen, wie wird es werden, dann können wir jetzt schon zu dem Entschluss kommen, Menschen können uns vielleicht in gewisser Weise helfen, uns vielleicht trösten, stärken. Aber die Hilfe kann nur Gott geben. Sie kann nur von oben kommen. Und darum, meine Lieben, wollen wir wirklich unsere Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, auch heute nochmal prüfen vor diesem Hintergrund. Bin ich bereit, allein gelassen zu werden? Bin ich bereit, tatsächlich diesen Weg zu gehen, wenn sich alle hier Anwesenden von diesem Weg auf einmal sagen, ich entscheide mich doch anders? Und ich hoffe, meine Lieben, dass jetzt keiner auf die Idee kommt, wie es Apostel Petrus gesagt hat. Als da Jesus ihn gewarnt hat, dass er ihn dreimal verleugnen wird, dann hat er das kategorisch abgelehnt. Das wird ja mir nicht passieren, sage ich mit meinen Worten. Und darum, meine Lieben, nicht in unserer Kraft liegt dieser Gedanke, nicht in unserem, in dem Sinne überzeugt sein, ich werde das schon schaffen, sondern allein unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Und wenn wir, meine Lieben, jetzt auf die einzelnen Verordnungen jetzt auch eingehen, des Abendmahls und der Fußwaschung, so ist es mein Gedanke, dass wir nicht in unserem Leben in dem Sinne das Alleinsein suchen und meinen, wenn ich auch leide in dieser Art und Weise, dass ich alleine bin, dann ist das der richtige Weg, den Gott von mir möchte. Ich wünschte viel mehr, dass unsere Gedanken mit Liebe erfüllt werden. Mit Liebe erfüllt werden und dass wir dann so angefüllt sind mit dieser Liebe und diese Liebe uns diese Kraft gibt, wenn es notwendig sein sollte, in bestimmten Situationen, dass wir dann auch ganz alleine stehen können. Und welche Verordnungen hat uns der Herr Jesus auch hinterlassen? Es ist ja zum einen die Taufe. Da werden wir ja nächste Woche noch einiges auch darüber hören. Da bezeugen wir unsere Stellung der Welt gegenüber. Bei dem Abendmahl bezeugen wir unsere Stellung Gott gegenüber. Und in der Fußwaschung bezeugen wir unsere Stellung unseren Brüdern, unseren Schwestern gegenüber, dass wir demütig dienen und uns aber auch dienen lassen. Und wollen wir noch ganz kurz auch auf die Bedeutung auch des Abendmahls gehen. Der Jesus, und das haben wir in dem Einleitungswort betrachtet, in 1. Korinther 11, möchte uns es noch einmal kurz in Erinnerung rufen. 1. Korinther 11. Da er verraten wurde in der Nacht, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl, es versinnbildlicht meine persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es anerkennt den Herrn Jesus als meinen Herr und auch Erlöser. Es versinnbildlicht aber auch, weil dieser Leib aus so vielen Körnern, die vielleicht auf verschiedenen Feldern gewachsen sind, die dann zusammengetragen wurden, gemahlen wurden und aus dem Mehl ein Teig gemacht wurde, dass ich, ein kleines Körnchen, Anteil haben darf an dem Leib Christi, an der Universalgemeinde unseres Herrn Jesus Christus, an der Universalgemeinde Gottes. Und das bedeutet für mich, es gibt noch viele Brüder und Schwestern im Herrn. Und wir sind ein Leib. Es versinnbildlicht auch diese Einheit, auch untereinander. Und dann dieser Saft auch des Weinstockes, auch das haben wir gelesen. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und was ist, meine Lieben, dieser Bund? Dieser Bund ist der, dass das Blut Jesu Christi, es musste fließen, damit die Sünden abgewaschen werden. Die Sünden werden nicht durch die Taufe abgewaschen, sondern die Sünden werden durch das Blut Jesu abgewaschen. Und das bedeutet, der Herr Jesus, er musste diesen Weg des Leidens gehen. Und was bedeutet das für mich persönlich? Bin ich bereit, persönlich diesen Weg der Leiden zu gehen, wenn es notwendig sein sollte? Das ist die Frage, die wir uns persönlich stellen, wenn wir auch diesen Saft des Weinstockes auch zu uns nehmen. Aber wir bezeugen, meine Lieben, und das ist diese freudige Botschaft, die wir verkündigen wollen: Ja, ich bin, wenn wir teilnehmen, ich bin ein Körnlein an diesem Leib Christi. Ich bin ein Glied an der Gemeinde Christi. Ich bin ein Kind Gottes. Und das bezeugen wir, wenn wir auch den Saft des Weinstockes zu uns nehmen: Das Blut Jesu Christi hat mich persönlich abgewaschen. Und ich darf nun versöhnt sein mit Gott. Und kommen wir zu dieser Verordnung der Fußwaschung. Sie wird uns ja sehr deutlich in Johannes 13 auch gelehrt, möchte uns auch da einige Verse auch vorlesen. Insgesamt ist es ja der Abschnitt von dem ersten Vers bis zum Vers 17 auch. Und ich möchte jetzt hier von dem 12. Vers uns lesen. Als der Jesus schon diese Verordnung durchgeführt hat, kommt er mit einer Frage an seine Jünger. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder hin und sagte zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, auch der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Und einige Verse davor ist diese wunderbare Situation beschrieben, wo Petrus sagt, du als mein Herr, du willst mir die Füße waschen? Auf keinen Fall. Und dann sagt da Jesus ihm in dem 8. Vers, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Meine Lieben, damals ging es nicht, wie vielleicht der eine der andere es auslegt, die Jünger haben vielleicht vergessen, sich die Füße zu waschen und Herr Jesus hat es jetzt einfach nachgeholt, sondern es war ja schon nach dem Essen, wurde auch diese Verordnung gefeiert. Es heißt hier auch nach dem Mahl, als sie aufstanden, heißt es, haben sie diese Verordnung gefeiert. Und was bedeutet es, wenn wir uns die Füße jetzt nicht waschen lassen, dass wir keinen Teil an Jesus haben? Ja, es ist tatsächlich so, meine Lieben. Diese tiefe Wahrheit, ich bin bereit, den Weg des Dienens zu gehen, den Weg, den Herr Jesus selber gegangen ist. Meine Lieben, wir können kein Bekenntnis haben, dass Jesus unsere Sünden gewaschen hat und dann im Leben aber so leben, dass wir über andere herrschen. Wisst ihr, die innere Erfahrung, sie muss durch das Leben bezeugt werden. Und darum lehrt diese Verordnung uns den Gedanken der Demut, dass wir uns unterordnen, dass wir uns demütigen können. Wenn sich Christus gebeugt hat, gedemütigt hat unter den Willen Gottes, dann gehen auch wir diesen Weg. Dann der Gedanke des Dienens. Wir sind bereit, diesen Weg des Dienens zu gehen. Nicht nur mit Worten, sondern wirklich mit Werken. Und dann noch dieser Gedanke, sich aber auch dienen zu lassen. Und das fällt dem einen und dem anderen schwer. Man würde schon gerne auch den anderen dienen, aber wisst ihr, wenn andere mir dienen, das geht irgendwie so gegen den inneren Stolz. Von anderen irgendwie abhängig zu sein, das bringt man fast nicht übers Herz. Aber genau das lehrt uns auch diese Verordnung. Dienen und einander sich wieder dienen zu lassen. Und somit, meine Lieben, bezeugen diese Verordnungen zum einen das Abendmahl unsere Stellung zu Gott. Wie stehen wir Gott gegenüber? Und dann diese Verordnung auch der Fußwaschung. Wie ist unsere Stellung zu meinen Brüdern, zu meinen Schwestern auch? Demütig wollen wir dienen und uns dienen lassen. Und wir wollen, meine Lieben, diese Verordnungen jetzt durchführen vor dem Hintergedanken, das mache ich ganz alleine. Das ist wirklich so, auch die Verordnungen werden wir ganz alleine einnehmen. Und wenn wir dann das Brot zu uns nehmen, wenn wir dann den Saft des Weinstockers zu uns nehmen, dass wir auch innerlich bezeugen. Vater im Himmel, ich weiß nicht, was noch vor uns liegt. Aber wenn ich auch ganz allein zu stehen kommen sollte, dann gib mir die nötige Kraft. Wird Gott uns die Kraft geben? Absolut. Er wird durch seine Kinder hindurchtragen. Und wisst ihr, wer in diese Abhängigkeit kommt, dem wird er Sieg geben, dass in allem, und das ist sein Gedanke, dass durch unser Leben Christus verherrlicht wird. Und das ist, meine Lieben, der Weg, den wir gehen wollen. Gott segne uns. Amen.